Reingehört, ein Podcast der VRM. Die ganze Zeit von schlechten Nachrichten umgeben zu sein, kann ziemlich belastend sein. Wir sprechen heute mit der Investigativreporterin Nele Leubner darüber, wie sie im Arbeitsalltag damit umgeht, welche Warnsignale sie von sich selber kennt und was sie von totalem Nachrichtenverzicht hält. Wir haben reingehört. Mein Name ist Della Essmann, ich bin Volontärin bei der VRM. Bei uns geht es heute um das Thema mentale Gesundheit im Journalismus. Nele, was würdest du sagen, wie oft nimmst du Themen, über die du tagsüber geschrieben hast, noch mit in den Feierabend?
Ich habe tatsächlich Glück, bin ziemlich resilient im Beruflichen wie im Privaten. Ich kann einfach enorm gut verdrängen, das ist nicht jedem Kollegen gegeben, hängt stark von der Persönlichkeit ab. Ich würde sagen, ich nehme Themen weniger mit in den Feierabend. Mir hilft es viel, wenn ich auch im Privaten davon erzähle, was mir beruflich passiert ist. Es gibt aber tatsächlich auch Arbeitserlebnisse, Gespräche, die sich bei mir eingebrannt haben.
Was hilft dir dann, um von der Arbeit abzuschalten? Hast du irgendwelche Techniken entwickelt?
Ich denke, gar nicht so viel anders als andere Menschen, die in anderen Berufen arbeiten, in der privaten Zeit Dinge machen, die einen glücklich machen. Sich möglichst nicht mehr mit der Arbeit beschäftigen, nicht mehr ans Telefon gehen, keine Mails mehr lesen. Tatsächlich manchmal, wenn ich eigentlich vom Arbeitstag erschöpft bin und gerne nur noch auf die Couch gehen würde, raffe ich mich dann trotzdem oft noch auf, weil ich weiß, sonst grübel ich nur über den Tag und das tut mir nicht gut.
Du bist ja seit Ende 2020 bei den Zentralreportern. Hast du das Gefühl, dass deine Sicht auf die Welt in diesen 5, 6 Jahren mit den ganzen Themen, über die du schreibst, pessimistischer geworden ist?
Ja, tatsächlich schon. Mhm. Ich habe beispielsweise gemerkt, wenn ich regelmäßig in die ganzen Polizeimeldungen und Ankündigungen von Gerichtsverfahren schaue, habe ich einfach verstärkt das Gefühl, dass es mehr Kriminalität gibt.
Ja.
Das geben die Statistiken überhaupt nicht her. Und natürlich haben wir auch nach wie vor ganz viele nicht aufgelöste Konflikte und Kriege auf der Welt, die sich eher noch verstärken. Die verstärken auch bei mir das pessimistische Gefühl, wie bei allen anderen Menschen auf der Welt auch. Und darüber hinaus sind wir auch immer noch konfrontiert mit großen innenpolitischen Themen, die nicht unbedingt gelöst werden.
Ich hatte dich ja auch vorab schon gefragt, wie du dir den Glauben an das Gute bewahrst. Du fandest das schwierig zu beantworten. Warum war das so schwierig für dich?
Ich glaube, das ist für die meisten Menschen relativ schwierig zu beantworten. Und unser Job ist es halt, sich ganz viel mit negativen Dingen zu beschäftigen. Ich glaube trotzdem noch an das Gute, würde ich sagen. Ich versuche auch bei jedem Gesprächspartner erstmal vorauszusetzen, auch im politischen Geschäft zum Beispiel, dass er prinzipiell erstmal was Gutes im Sinn hat und irgendwie diese Welt, dieses Land voranbringen will. Aber es ist schon bisschen schwierig, aktuell noch viel Gutes zu sehen. Ich glaube, da geht es mir nicht anders als vielen anderen.
Man hört ja immer mehr, dass Menschen sich aktiv von negativen Nachrichten abwenden, weil sie erschöpft sind, weil man vielleicht ermüdet wird von immer neuen Krisen. Das Phänomen wird auch als News Fatigue bezeichnet. Wie ist denn deine Sicht darauf als Journalistin? Müssen wir uns der Realität stellen oder dürfen wir uns abwenden?
Ich finde das tatsächlich als Journalistin, aber auch als Bürgerin richtig, richtig schwierig. Ich kann nachvollziehen, dass Menschen von der Dichte der Krisen erschöpft sind, die neben den Krisen ihres persönlichen Alltags ja auch einfach noch stattfinden. Aber es ist auch ein Rückzug aus unserer Zivilgesellschaft, aus unserer Demokratie, in der es ja auch Aufgabe des mündigen Bürgers ist, sich zu informieren und sich auch am demokratischen Prozess zu beteiligen und nicht immer zu sagen, die da oben müssen doch so weit weg die Politik manchmal auch scheint und so schlimm es manchmal ist, mit jemandem wie Trump sich zu beschäftigen. Am Ende hat die Politik ja auch einen enormen Einfluss auf unser Leben. Ich glaube, dass es die bessere Option wäre, sich gezielt und zeitlich portioniert zu informieren, also nicht permanent 24/7, sondern sich bewusst Zeit zu nehmen und dann auch wieder abzuschalten. Also ich glaube, diese Ruhepausen braucht jeder. Also ich als News-Junkie kann das nicht so richtig gut tatsächlich. Ist ja auch so ein bisschen Teil meines Jobs, immer up-to-date zu sein, was passiert. Aber ich glaube, sich komplett zurückzuziehen, ist auch keine Lösung.
Also dass man sich konkrete Zeiten setzt und sagt, ich gucke mir jetzt eine halbe Stunde Nachrichten an und dann ist auch
ja,
gut.
Mhm. Tatsächlich. Ich hatte auch einmal in meinem Leben so einen Punkt, wo ich dachte, okay, das ist jetzt viel. Ich habe irgendwie so eine Übersättigung. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt zu viel. Das ist natürlich mit meinem Beruf nicht so einfach zu vereinbaren tatsächlich. Aber ich habe dann einmal versucht, im Rahmen eines Urlaubs, die erste Urlaubswoche quasi News-Fasten zu machen. Das war ganz schön schwierig für mich, weil ich gemerkt habe, wie interessiert ich dann doch häufig noch bin. Aber dann gab es so eine Situation, da saß mein Mann dann irgendwo im Süden an der Bushaltestelle neben mir und hat auf seinem Handy die News gescrollt. Und ich habe ihn gefragt, was gibt's Neues so, weil ich habe ja nichts mitbekommen. Und dann war irgendwie seine einzige Nachricht, Gerhard Schröder ist zu krank, um zum Untersuchungsausschuss zu gehen und auszusagen oder so. Da habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich auch nicht so viel verpasst. Also von daher kann ich verstehen, wenn es den Leuten zu viel ist, aber ich glaube, mit bewussten Pausen macht man sich das Leben dann auch leichter.
Ja, also ein totaler Verzicht ist eigentlich keine Option aus deiner Sicht.
Finde ich nicht in einer Demokratie.
Was hat dich denn motiviert, zu den Zentralreportern zu gehen oder warum wolltest du gerne Teil von dieser Redaktion sein?
Tatsächlich sind das gar keine besonders altruistischen Motive. Generell macht mir meine Arbeit super viel Spaß. Ich habe das Gefühl, dass ich jeden Tag noch irgendwas lerne und auch den Eindruck, dass ich hier einfach meine Fähigkeiten gut beruflich einsetzen kann. Ich darf in ganz vielfältige Bereiche gucken, wo sonst hier nicht jeder rein darf. Beispielsweise in Gefängnisse mit der Polizei unterwegs sein oder im Drogenkonsumraum im Frankfurter Bahnhofsviertel. Das ist einfach super vielfältig von den Themen her. Und wenn ich das, was ich da gelernt habe, auch einfach an andere weitergeben kann, indem ich meine Recherchen kompakt aufbereite für die User und Leser, sie informieren kann, an Orte mitnehmen kann, Denkanstöße zu Problemen geben kann, die vorher vielleicht nicht bekannt waren, Menschen auch mit meiner Berichterstattung berühre, dann habe ich doch schon viel erreicht.
Gibt es eigentlich irgendeine Geschichte, die du nicht machen würdest?
Nee, an dem Punkt war ich tatsächlich noch nicht. Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, es gibt schon Kollegen, die zum Beispiel jetzt so eine Pädokriminalitätsgeschichte, wie ich sie gemacht habe, nicht so gut machen können, weil sie eigene Kinder haben oder ja, da einfach so eine Grenze haben. Ich hatte auch schon Geschichten, die mich persönlich einfach sehr berührt haben, wo ich vielleicht auch nicht immer hundertprozentig professionell agiert habe in der Situation. Aber nee, tatsächlich gibt es jetzt keine Themen, wo ich sagen würde, das könnte ich jetzt nicht.
Auf deiner Autorenseite steht, dass du ein Faible für menschliche Abgründe hast. Was interessiert dich daran?
Ja, ich bin quasi zuständig für alles, Unmenschliche für alles, bei dem man glaubt, das kann gar nicht so passiert sein. Mich interessieren tatsächlich die Geschichten hinter den Geschichten, hinter der bloßen Nachricht, was passiert ist. Wie hat sich beispielsweise ein Jugendlicher aus der Region zum Islamisten radikalisiert, ein ganz junger Mann, ein 15-Jähriger. Wie rechtfertigt sich ein Pädokrimineller mir gegenüber im Gespräch? Das sind so die Geschichten, die mich interessieren.
Kennst du von dir selber Warnsignale, wenn du sagst, du hast wirklich sehr harte Themen auf dem Tisch liegen? Hast du vielleicht Sachen, in denen du merkst, okay, es wird jetzt vielleicht gerade zu viel oder es belastet dich zu sehr?
Ja, also tatsächlich, wenn ich in meiner Freizeit zu viel daran denke, mein Puls direkt hochgeht, wenn ich eine E-Mail lese, dann weiß ich, ich muss jetzt versuchen, mich mit etwas anderem abzulenken, quasi als einen aktiven Akt. Ich habe auch selber Regeln, an die ich mich meistens gar nicht halte, also abends nicht mehr in die Mail schauen, keine Facebook-Kommentare zu meinen Texten lesen und so. Aber das kann man natürlich überhaupt nicht immer so gut trennen, weil mich natürlich auch in meinem Privatleben Menschen auf Berichterstattung oder auf Themen ansprechen. Ich hatte einmal eine Aktion gemacht, wo ich hinterher dachte, das war echt nicht super klug, weil ich keine gute Nacht hinterher hatte. Da habe ich für eine Geschichte über sogenannte Pedo-Hunter, also Leute, die Pädokriminelle im Netz auf eigene Faust jagen, so einen Selbsttest gemacht. Wenn ich mich auf einer Plattform, auf so einer Dating-Plattform LaVou anmelde und als 15-Jähriger ausgebe, was kriege ich da so für Nachrichten und Reaktionen? Und habe so parallel abends irgendwie so mit 5, 6, 7 Männern, glaube ich, geschrieben. Und das spät abends zu machen, da war halt für mich der günstigste Zeitpunkt. Ne? So Gespräche ziehen sich dann ja auch hin. Das war für mich der günstigste Zeitpunkt, weil ich da irgendwie Ruhe hatte, das zu machen. Man muss sich dabei auch relativ konzentrieren, weil man sich als 15-Jähriger ausgibt tatsächlich und bei den Gesprächen auch dranbleiben muss. Und das waren viele verschiedene gleichzeitig. Das war einfach gar keine gute Idee, weil ich hatte keine ruhige Nacht. Man guckt da echt so ein bisschen auch in menschliche Abgründe und will gar nicht wissen, was sonst noch so auf der Welt passiert. So was spät abends nochmal zu machen, das würde mir nicht nochmal einfallen.
Was hast du daraus gelernt oder wie würdest du es anders machen in der Zukunft?
Also tatsächlich, glaube ich, würde ich das Ganze einfach früher abbrechen, um einen längeren Zeitraum quasi zum zu Bett gehen und nicht irgendwie, ich habe dann um 22 oder 23 Uhr oder so aufgehört. Ich würde sowas vielleicht nicht unbedingt tagsüber machen, weil da erreichst du die Leute vielleicht nicht unbedingt, die ja auch arbeiten. Also es sind ja erwachsene Männer gewesen. Das sowas funktioniert schon abends am besten, aber einfach irgendwie früher aufzuhören, sowas nicht zu machen. Aber das war ein erschreckender Versuch, ehrlich gesagt, auch für mich. Und ich glaube, man kann auch manchmal den Glauben an die Menschheit verlieren bei sowas, aber das ist jetzt nichts, was ich tagelang mit mir rumtrage.
Was würdest du sagen, was ist am anstrengendsten an deiner Arbeit?
Tatsächlich gar nicht so sehr die Arbeit an sich, also das Recherchieren und Schreiben, sondern häufig der Umgang mit Akteuren, mit Behörden, die nicht auf Anfragen antworten, nicht in der vorgegebenen Zeit auf Anfragen antworten oder nur teilweise auf die Anfragen antworten. Und dann muss man das irgendwie versuchen zu lösen, zu eskalieren, zum Teil auch hartnäckig zu sein. Das ist, glaube ich, so eher das, was mich dann im Arbeitsalltag aufregt, tatsächlich.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank, dass ihr mit uns reingehört habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr gerne noch mehr Folgen hören wollt, dann lasst uns doch gerne ein Abo da.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.